Ihr hört Olle Kamellen, den Geschichtspodcast. Wo Geschichte lebendig wird. Es waren einmal 146 Männer und eine Frau. Die fanden sich durch besondere Umstände auf einem Floß mitten im Atlantik wieder. Ohne Steuer, Ruder, Segel oder Proviant trieb das Floß 13 Tage lang bald hierhin und bald dorthin. Die Unglücklichen jammerten und beteten, sie stritten und kämpften und taten Dinge, die sie unter anderen Umständen nie getan hätten. Doch als das Floß durch Zufall von einem Schiff gefunden wurde, lebten nur noch 15 von ihnen. Dies ist ihre Geschichte. Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge von Olle Kamellen über das Floß der Medusa. Die Geschichte beginnt am 17. Juni 1816 in der französischen Hafenstadt Rochefort. Dort sticht eine kleine Flotte von 4 Schiffen in See. Flaggschiff ist die Fregatte Medusa, nach ihr folgen die Korvette Echo, die Brig Argus und das Versorgungsschiff Loire. Ziel des Schiffsverbandes ist der Senegal. Die einst französische Kolonie hatte während des Kriegs mit England unter britischer Herrschaft gestanden, war aber mit dem Pariser Frieden von 1814 zurück an Frankreich gegangen. In Saint-Louis, der Hauptstadt vom Senegal, soll die offizielle Übergabe vom englischen Gouverneur an den designierten französischen Gouverneur erfolgen. Die Reise markiert damit einen Neuanfang zum Auf- und Ausbau der alten, neuen Kolonie. Die 4 Schiffe haben deshalb hauptsächlich Ausrüstung, Werkzeuge und Waffen an Bord. Die Passagiere sind überwiegend Soldaten, Ingenieure und Handwerker. Auch einige Staatsbeamte, die die Verwaltung in Saint-Louis übernehmen sollen, sind an Bord. Neben dem designierten Gouverneur und seiner Familie auch der künftige Hafenmeister sowie Schreiber und ein Notar. Insgesamt befinden sich 400 Menschen auf der Medusa, unter ihnen auch der Arzt Jean-Baptiste Henri Savigny, der später eine wichtige Rolle spielen wird, weil er nach den Ereignissen alles aufgeschrieben hat. Doch die Reise nach dem Senegal ist nicht nur politisch bedeutsam, sondern sie ist auch anspruchsvoll. Die Küste Nordwestafrikas ist unter Seeleuten berüchtigt für ihre Gefährlichkeit. Im Wasser lauern hier zahlreiche Untiefen, die schon manchem Schiff zum Verhängnis geworden sind. Und wer es nach einem Schiffbruch an Land schafft, findet da nicht etwa Rettung, sondern vor allem die gnadenlose Weite der Sahara und in ihr Wüstennomaden, die nicht gut auf Schiffbrüchige zu sprechen sind. Die Küste von Mauretanien gilt als so gefährlich, dass die meisten Schiffe große Umwege in Kauf nehmen, um nach dem Senegal zu gelangen. Die sicherste Route sieht vor, ab Nordspanien in den offenen Atlantik hineinzusegeln und westlich an den Kanarischen Inseln vorbei. Eine Alternativroute führt erst ab einer bestimmten mauretanischen Landmarke nach Westen in den Atlantik. Auf beiden Routen wird der südwestliche Kurs so lange beibehalten, bis man sich auf Höhe des nördlichen Senegal befindet. Es entspricht auch gleichzeitig der Höhe der Kapverdischen Inseln. Und erst dort wird der Kurs ziemlich straight nach Osten geändert. Die Reise von Rochefort dauert ungefähr 4 Wochen. Die Ankunft der kleinen Flotte im Senegal wird für Mitte Juli erwartet. Dass sich am Ende 147 Menschen auf einem Floß wiederfinden, liegt vor allem an dem adligen Kapitän der Medusa, Commodore Hugues de Roy de Chaumaret. Der hat seine Karriere in der französischen Marine nämlich weniger seinem nautischen Können zu verdanken, sondern mehr seiner Verwandtschaft mit einem der wichtigsten Admiräle unter Ludwig dem 16. Außerdem ist er unerschütterlicher Royalist, also ein Anhänger des französischen Herrschaftsgeschlechts der Bourbonen. Und als sich die Unordnung, die Französische Revolution und Napoleon Bonaparte im Land verursacht hatten, legt und endlich wieder ein Bourbone auf dem Thron sitzt, fordert de Chaumaret in beharrlichen Briefen an die königliche Regierung Anerkennung für seine Loyalität. Schließlich wird er, obwohl er seit 25 Jahren kein Schiff mehr befehligt hat, als Kapitän der Medusa eingesetzt. Vor der Mannschaft aus erfahrenen Seeleuten, das kann nicht wirklich überraschen, hat er von Anfang an keinerlei Autorität. Und der erste Offizier, Pierre-André Renault, ist nicht nur viel kompetenter als de Chaumaret, er hat auch für Napoleon und damit für den Feind der Bourbonen gekämpft. Die beiden Männer, die also eigentlich eine ganz vertrauensvolle, enge Einheit zum Führen der 150 Mann starken Besatzung bilden sollten, sind einander vom ersten Moment an Spinnefeind. Und die Spannungen zwischen den beiden, die gehen sogar so weit, dass sie praktisch zu offener Feindseligkeit werden und Kapitän de Chaumaret seinen ersten Offizier bei seinen Entscheidungen komplett übergeht. Und statt dem Offizier rückt der designierte Hafenmeister Antoine Richefort ins Bild. Der behauptet, selbst super erfahren zu sein, die Strecke nach dem Senegal schon mehrfach gefahren zu sein und die Route deshalb und die Küste vor allen Dingen gut zu kennen. Das alles kann er da an Bord der Medusa überhaupt nicht beweisen und zudem ist er an Bord eben auch nur als Zivilist. Aber mit seinen großen Reden und dem Brustton der Überzeugung lullt er den Kapitän praktisch völlig ein. Wegen der Inkompetenz der Führung und der unklaren Befehlsstruktur kommt es von Beginn der Reise an zu Unregelmäßigkeiten und Zwischenfällen. Als erstes zerfällt der Flottenverband, weil die schnelle Medusa den anderen Schiffen einfach davon segelt. Lediglich die Korvette Echo kann mit dem Tempo einigermaßen mithalten, allerdings auch nur in großer Entfernung. Also während der Reise gibt es immer mal wieder Sichtkontakt zwischen den beiden Schiffen, aber dieser Sichtkontakt, der reißt auch immer wieder ab, weil die Korvette zu weit zurückfällt. Als nächstes geht ein 15-jähriger Schiffsjunge über Bord und die halbherzigen Maßnahmen können ihn nicht retten. Also Augenzeugen beschreiben später, dass das alles sehr chaotisch ist und undiszipliniert. Er kann nicht gerettet werden und ertrinkt. Außerdem lässt der Kapitän der Medusa zwei außerplanmäßige Zwischenstopps auf Madeira und Teneriffa einlegen, weil der designierte Gouverneur und seine Familie gerne frisches Obst hätten. Schwere Navigationsfehler führen schon vor Madeira beinahe zu einem Unglück, das nur durch das wirklich sehr resolute Eingreifen von erstem und zweitem Offizier abgewendet werden kann. Nach diesen Zwischenfällen entbrennt offener Streit an Bord, als die beiden Offiziere sich über die stümperhaften und teilweise hochgefährlichen Anweisungen von Richefort beschweren. Aber der Kapitän, Commodore de Chaumaret, scheint sowas wie eine frühe Form von einem Donald Trump zu sein, denn trotzig wie ein Kleinkind ernennt er daraufhin den künftigen Hafenmeister sogar zum Steuermann, dessen Befehle, alle Dienstränge an Bord, auch die Offiziere, Folge zu leisten haben. Die Medusa ist damit ganz offiziell in den Händen eines unfähigen, entscheidungsschwachen Kapitäns und eines großmäuligen Windbeutels, der von wenig eine Ahnung hat. Wegen der gefährlichen Untiefen vor der Küste Westafrikas schlägt der Kapitän der Echo, des letzten verbleibenden Begleitschiffs der Medusa, ab der Landmarke Cap Blanc in Mauretanien eine Route über das offene Meer ein. Er hält sich also an den offiziellen Weg. Er versucht noch, per Kanonenschüssen und Lichtzeichen mit der Fregatte zu kommunizieren, damit sie ebenfalls ihren Kurs ändert. Aber auf der Fregatte reagiert einfach niemand. Auch die Offiziere der Medusa raten dem Kapitän eindringlich, die Westroute zu nehmen. Aber de Chaumaret und Richefort, die beiden Männer mit den fragilen Egos, wollen davon nichts wissen und beharren darauf, an der Küste entlang zu segeln. Nachdem die Echo außer Sicht ist, ist die Medusa jetzt ganz allein auf ihrer Fahrt in ihr Unglück. Und das liegt unsichtbar für das Auge unter der Wasseroberfläche. Dort erstreckt sich die riesige Arguin-Sandbank bis zu 60 Kilometer weit in das offene Meer. In diesem System aus Riffen und Sandbänken beträgt die Meerestiefe stellenweise weniger als 10 Meter. Auflandige Winde drücken außerdem Schiffe beständig in Richtung der Sandbank. Die gesamte Mannschaft versucht, den Kapitän zum Einlenken zu bewegen. Wütende Rufe und zunehmend verzweifelter Protest schallen über das Deck. Die Medusa hat einen Tiefgang von über 6 Metern. Das Schiff und alle 400 Menschen an Bord befinden sich in allergrößter Gefahr. Doch das Einzige, was die Mannschaft erreicht, ist, dass der Zivilist Richefort noch näher an die Küste steuern lässt. Das Meer beginnt jetzt, sich zu verändern. Das Wasser wird fischreich, hell, trübe. Die Seeleute wissen genau, dass das die sicheren Anzeichen für flacher werdendes Wasser sind und dass sich die Medusa jetzt wahrscheinlich genau über der Sandbank befindet. Aber weder der Kapitän noch Richefort halten es für nötig, die Wassertiefe regelmäßig zu kontrollieren. Das geschieht nur auf Veranlassung des wachhabenden Leutnants. Der Tumult an Bord verstummt nach und nach und eine bedrückte Stille legt sich über das Schiff. Nur unterbrochen von den Ansagen des Matrosen, der alle paar Meter die Wassertiefe auslotet. Bei seiner letzten Ansage wird aus der Beklemmung der Mannschaft blanke Angst. Aber es ist zu spät, den Kurs der Medusa noch zu korrigieren. Ein gewaltiger Ruck geht durch das Schiff, als es am Nachmittag des 2. Juli 1816 auf Sand läuft. Das Holz ächzt und knirscht und für einen Augenblick scheint die Fregatte auseinanderzubrechen. Doch für den Moment bleibt sie heil. Noch. Die Mitglieder der Mannschaft reagieren mit Verzweiflung, Wut und Entsetzen auf das Unglück, das sie so sicher vorausgesagt hatte. Nach dem ersten Schreck beginnt die Mannschaft dann mit Versuchen, das Schiff frei zu bekommen. Und hierzu wird der große Anker mit einem der Beiboote in tieferes Wasser gebracht und mit Hilfe einer Winde wird dann versucht, das Schiff an den Anker heranzuziehen. Aber der Anker, also wenn man sagt, das ist ein großer Anker, dann meint das groß, der ist so groß, dass er noch nicht mal ganz unter Wasser ist und er kann in dem flachen Wasser noch nicht mal richtig im Grund verhaken und deshalb bleibt die Medusa auf der Sandbank sitzen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil Commodore de Chaumaret sich weigert, die schweren Kanonen und Kanonenkugeln der Medusa über Bord werfen zu lassen, um das Schiff etwas leichter zu machen. Als allen klar wird, dass die Medusa nicht frei zu bekommen ist, wird am 4. Juli, 2 Tage nach dem Stranden, von dem designierten Gouverneur ein Evakuierungsplan entworfen. Die Fregatte verfügt nur über 6 Beiboote, Und diese 6 Beiboote können jeweils maximal 50 Menschen aufnehmen. Deshalb sollen die 400 Passagiere in 2 Touren an Land gebracht werden, das etwa 2 Tagesreisen entfernt ist. Für die gesamte Fracht soll ein Floß gebaut werden, beladen und mit den Beibooten geführt, um zumindest einen Teil davon irgendwie zu retten. Doch in der Nacht des 4. Juli zieht ein fürchterlicher Sturm auf und schiebt die Medusa mit aller Gewalt wieder zurück auf die Sandbank. Und diesmal gibt das Holz nach. Die Fregatte bricht an mehreren Stellen. Jetzt ist klar, dass die Zeit eilt. Man weiß nicht, wie lange das Wrack noch hält. Und aus dem überflüssigen Holz des Schiffes wird jetzt hastig das Floß zusammengezimmert. Aber jetzt soll es nicht mehr die Fracht aufnehmen, sondern die überzähligen Menschen, weil es einfach zu riskant erscheint, an dem Plan mit den 2 Touren festzuhalten. Bei 2 Tagesreisen würde das bedeuten, dass man insgesamt 4 bis 5 Tage braucht, um die Menschen vom Schiff zu holen, also von dem Wrack der Medusa. Und es ist nicht klar, ob das geborstene Wrack also so lange durchhält. In einem besonders entzückenden Beispiel für Standesdünkel reserviert de Chaumaret zusammen mit dem designierten Gouverneur die Beiboote für die wichtigsten 10.000 an Bord. Sich selbst, Richefort, die höheren Dienstränge der Besatzung, den Gouverneur natürlich sowieso, sowie einige andere Passagiere, die in Saint-Louis einen wichtigen Posten bekleiden sollen. Der Pöbel, die einfachen Seeleute, die einfachen Soldaten sollen auf das Floß und das sind insgesamt knapp 200 Menschen. Das Floß ist ein absolutes Ungetüm. Es hat weder eine Reling noch einen durchgehenden Boden. Die Bretter und Planken, aus denen es zusammengefügt ist, weisen große Lücken dazwischen auf. Die Gefahr, mit dem Fuß dazwischen zu geraten und sich schwer zu verletzen, ist auf dem nassen Holz riesengroß. Es gibt weder ein Steuer noch ein Segel oder Ruder. Das Floß ist im Grunde genommen nichts weiter als eine schwimmende Tür. Eine sehr, sehr schwere schwimmende Tür. Die massiven Rahmen, aus denen es zusammengezimmert ist, haben einfach praktisch keinen Auftrieb und das Gewicht der Schiffbrüchigen beträgt natürlich über 1 Tonne und drückt das Floß noch tiefer ins Wasser. Für jedermann an Bord der Medusa ist offensichtlich, dass das Gefährt eine Todesfalle ist und die ersten 50 Passagiere müssen mit Waffengewalt gezwungen werden, es zu betreten. Als sie an Bord sind, steht ihnen das Wasser direkt bis zu den Knien. Und es wird klar, 200 Menschen kann man so nie und nimmer darauf unterbringen. Kurzerhand wird ein Teil des auf dem Floß befindlichen Proviants ins Wasser geworfen, um das Gewicht zu reduzieren und etwas Platz zu schaffen, damit auch die anderen das Floß betreten können. Und doch stehen am Ende die 146 Männer und eine Frau dicht gedrängt und bis zur Hüfte im Wasser. Als die letzten noch an Bord des Wracks befindlichen 50 Passagiere das sehen, weigern sie sich standhaft, diese Todesfalle zu betreten. Also kehrt das größte der Beiboote, die Schaluppe, wieder zu Medusa zurück und versucht, so viele von diesen 50 aufzunehmen wie möglich. Aber die Schaluppe ist in keinem guten Zustand und schon bald ist sie völlig überladen. Am Ende bleiben 17 Menschen in der bangen Hoffnung, auf dem Wrack eher zu überleben als auf dem Floß zurück. Ein Mann indes betritt das Floß freiwillig. Der Ingenieur Alexandre Couriard, ist eigentlich einem der Beiboote zugewiesen. Doch da seine Arbeiter auf das Floß müssen und er sich als ihr Dienstherr für sie verantwortlich fühlt, verzichtet er auf dieses Privileg. Und wenn man an göttliche Gerechtigkeit glaubt, wird man in diesem Akt des Anstands oder Pflichtgefühls fündig, denn Coriar wird als einer der ganz wenigen das Elend überleben, das den Flößern zu diesem Zeitpunkt erst noch bevorsteht. Vier in einer Linie fahrende Beiboote nehmen das Floß ins Schlepptau und setzen sich in Bewegung. Der Tross ist bereits rund 8 Kilometer vom Wrack der Medusa entfernt, als die Schaluppe wieder zu ihnen stößt. Und die Schaluppe kommt mit so viel Schwung angesaust, dass eine Kollision mit dem Tross droht. Und um dieser Kollision auszuweichen, bleibt den Menschen von einem der Beiboote nichts anderes übrig, als das Schlepptau zu kappen. Jetzt hängt das Floß nur noch an 2 Beibooten, die zusammen nicht genug Kraft haben, das tonnenschwere Gefährt zu ziehen. Der Offizier des 2. Bootes gibt deshalb Befehl, das Seil zu kappen, und die Beiboote entfernen sich rasch. Ausgerechnet die Mannschaft der hoffnungslos überfüllten Schaluppe, also die sowieso nichts tun können, um den Menschen auf dem Floß irgendwie zu helfen, haben Hemmungen, das Floß zu verlassen, müssen sich aber, weil sie ihr nichts tun können, letztlich dem Tross der anderen Beiboote anschließen. Das manövrierunfähige Floß treibt jetzt frei im Atlantik und die auf ihm befindlichen Menschen schauen in Fassungslosigkeit und Entsetzen zu, wie sich die Beiboote entfernen und schließlich ganz aus der Sichtweite verschwinden. Die Schiffbrüchigen stehen hüfttief im Wasser. Es gibt nicht einmal genug Platz, um sich hinzusetzen oder hinzulegen. Einige Menschen wurden beim Besteigen des Floßes schon verletzt und die können sich da noch nicht mal ausruhen, um ihre gebrochenen Knochen irgendwie ein bisschen zu schonen. Der kleine Überbau an den Längsseiten ist nur 40 cm hoch und schützt nicht nur nicht vor den Wellen, sondern bietet auch sonst keinerlei Schutz. Man darf ja nicht vergessen, dass das Floß einfach durch den Tiefgang unter Wasser steht. Nachdem sich der erste Schock der Überlebenden gelegt hat, versuchen sie Zuversicht aus der Tatsache zu ziehen, dass ja bald die Flut kommt und sie womöglich näher an Land bringt. Das Land ist zu dem Zeitpunkt, als das Floß verlassen wird, etwa 60 Kilometer entfernt. Als sie aber entdecken müssen, dass, anders als es ihnen vor Betreten des Floßes versprochen worden war, keine Karten, kein Kompass und kein Anker an Bord des Floßes sind, greift die Erkenntnis um sich, dass die Situation noch viel schlimmer ist als befürchtet. Weil die meisten der Flößer an diesem Tag noch gar nichts gegessen oder getrunken haben, sie mussten das Schiff, das Wrack ja verlassen, praktisch noch fast in der Nacht, beginnen langsam Hunger und Durst sich bemerkbar zu machen. An Bord des Floßes befinden sich 1 Sack mit Schiffszwieback, 6 Fässer Wein und 2 Fässer Trinkwasser. Der Sack mit dem Zwieback ist allerdings bei der Verladung ins Meer gefallen und nur noch eine salzige Pampe. Dieser Teigbrei ist bereits nach der ersten Speisung der Menschen aufgebraucht. Es ist der 5. Juli 1816. An Schlaf ist natürlich auf diesem Floß auch nicht zu denken, weil zum einen die Aussichtslosigkeit der Situation kaum jemanden zur Ruhe kommen lässt und weil man eben auf dem überfüllten Floß weder sitzen noch liegen kann. Stehend und nur durch die anderen Menschen und ihre Körper gestützt, dämmern die Überlebenden immer nur für wenige Minuten dahin. 20 Menschen sterben bereits in der ersten Nacht. 3 begehen Selbstmord in den gesegneten Fluten des Atlantik. Die restlichen werden entweder bei starkem Wellengang einfach über Bord gespült oder ertrinken auf dem Floß selber, weil sie mit den Füßen zwischen die Rahen und Planken geraten sind, dadurch zu Fall gekommen sind und in der Enge sich nicht wieder haben aufrichten können. Wir erinnern uns, das Floß steht immer noch einen guten Meter unter Wasser. Von nun an geht eine wiederkehrende Welle über das Boot einer Brandung nicht unähnlich. Allerdings ist diese nicht aus Wasser, sondern aus Wahn und Zuversicht. Tagsüber sind die Überlebenden einigermaßen guten Mutes. Sie können meilenweit sehen, sichten mitunter kurz Land und beratschlagen konstruktiv über Rettungsmaßnahmen. Nachts dagegen, wenn sie nicht nur allein sind, sondern auch blind, greift nackte Panik um sich. In tiefschwarzer Nacht bemächtigen sich Albträume und Wahnvorstellungen der Menschen. In der zweiten Nacht sterben 60 Überlebende, weil ein Teil der Männer, und man kann das nicht anders formulieren, einfach komplett durchdreht. Nachdem die Leute auf dem Floß den ganzen Tag vergeblich auf die Rückkehr der Beiboote oder irgendein anderes Schiff gewartet hatten, betrinken sich viele der Männer in Verzweiflung an dem verbliebenen Wein und beginnen danach im Suff die Taue, die das Floß zusammenhalten, mit Äxten zu zerschlagen. Diejenigen, die noch nüchtern sind und an Rettung glauben, wehren sich natürlich dagegen und eine grimmige Schlacht entbrennt auf dem 7x20 Meter großen Floß. Die Überlebenden Jean-Baptiste Henri Savigny und Alexandre Couriard berichten später, dass nach dieser zweiten Nacht noch etwas über 60 Lebende übrig sind. Im Getümmel des Kampfes sind allerdings 2 Fässer Wein über Bord gegangen, sodass nun nur noch ein einziges übrig ist. Ganz am Rande die Frau, die eine Frau, die Ehefrau eines der Soldaten, wird bei Savigny und Couriard nach der allerersten Erwähnung praktisch gar nicht mehr erwähnt, sodass wohl davon auszugehen ist, dass sie unter den ersten Toten war. Wenn ich also in der Folge nur noch von Männern spreche, ist das nicht generisches Maskulinum, sondern es sind tatsächlich dann nur noch Männer an Bord. Seit 48 Stunden haben die Männer nichts gegessen, doch alle Versuche, sich Fische zu fangen, gehen fehl. Und so überschreiten bereits am dritten Tag einige der Überlebenden eine zivilisatorische Grenze und essen vom Fleisch der Verstorbenen. Diejenigen, die sich nicht dazu überwinden können, kauen auf Hüten und ledernen Gurten herum. Schiere Entkräftung kostet dann in der dritten Nacht 10 bis 20 Menschen ihr Leben. Als dann am vierten Tag durch Zufall ein winziger Rest Schießpulver gefunden wird, konstruieren die Männer eine Art Räucherrohr, einen Räucherofen aus den leeren Weinfässern und können so einige fliegende Fische, die sich auf das Floß verirrt haben, aber auch das Menschenfleisch garen. Und gegart wirkt es schon nicht mehr ganz so grausig und deshalb greifen von nun an auch die zu, die die schreckliche Nahrung zuvor noch abgelehnt hatten. In der Nacht zum sechsten Tag kommt es abermals zu wahngetriebenen Kämpfen, die 10 Menschen das Leben kosten. Jetzt sind nur mehr 30 Menschen am Leben und ihr Zustand ist fürchterlich. Die Männer stehen seit Tagen im Wasser, Die Haut an Beinen und Füßen ist so aufgeweicht, dass sie an unzähligen Stellen aufzubrechen beginnt. Über dem Wasser ist natürlich die Haut komplett verbrannt. Und auch die Kämpfe haben natürlich schwere Verletzungen hinterlassen. Von den 30 haben überhaupt nur noch 20 Menschen genug Kraft zu stehen. Wir erinnern uns wieder ganz zu Anfang, 50 Menschen, das Wasser geht bis zu den Knien. Jetzt sind es nur noch 30 Menschen und ein Großteil der Wasservorräte ist aufgebraucht. Also vielleicht geht das Wasser noch bis zu den Knöcheln. Diese 20 Menschen, die überhaupt noch ein bisschen Lebenskraft in sich haben, glauben fest an eine Rückkehr der Beiboote oder anderer Schiffe. Sie gehen fest davon aus, dass man ihnen Hilfe schicken wird von Saint-Louis aus. Und deshalb rationieren sie den verbliebenen Wein auf das Allernötigste, damit er möglichst bis zur Ankunft von Rettung hält. Und als zwei der Männer eines Nachts unerlaubt das Weinfass zu kapern versuchen, werden sie praktisch standrechtlich exekutiert, indem sie von den anderen ohne zu zögern ins Meer geworfen werden. Das alles ist entsetzlich genug, aber der quälendste Moment der ganzen qualvollen Reise, der kommt jetzt. Denn die Hälfte der 28 Überlebenden ist so geschwächt, dass ihr Tod nur eine Frage der Zeit ist. Zeit, in der sie natürlich weiter ihren Anteil an den wenigen noch verbliebenen Nahrungsmitteln bekommen müssen. Die kräftigeren Überlebenden müssen deshalb die furchtbare Entscheidung treffen, ob sie die Schwächeren weiter am Leben erhalten und, da der Tod dieser Schwächeren unvermeidlich zu sein scheint, kostbare Nahrung verschwenden wollen. Savigny notiert dazu später: Nach einer Beratschlagung, wobei die grässlichste Verzweiflung die Stimme führte, ward beschlossen, sie ins Meer zu werfen. Und weiter: Die Gewohnheit, den Tod immer über uns schweben zu sehen, die Gewissheit eines unvermeidlichen Verderbens, wenn wir nicht dieses heillose Mittel einschlögen. Alles mit einem Wort hatte uns so hartherzig gemacht, dass jeder ohne Rücksicht auf andere nur noch auf seine eigene Erhaltung bedacht war. Einige der Matrosen nehmen es auf sich, den furchtbaren Entschluss in die Tat umzusetzen, und die anderen wenden sich weinend ab, weil sie sich der Unmoral ihres Tuns natürlich quälend bewusst sind. Die Opferung der Todgeweihten ermöglicht zwar die Streckung des Weinvorrates, doch die Überlebenden werden von argen Schuldgefühlen geplagt. Die verbleibenden Tage verbringen sie beinahe in katatonischer Starre, die nur unterbrochen wird von den Funden einer Zitrone und von etwas Knoblauch. Und obwohl natürlich an beidem nichts dran ist, um wirklich Hunger zu stillen, entbrennt um die Verteilung von beidem wieder heftiger Streit. Danach verbringen die 15 übrig gebliebenen Menschen die Zeit halb besinnungslos. Aber als sie sich nahe der Küste wähnen, unternehmen sie einen letzten verzweifelten Versuch, ein weiteres, diesmal aber manövrierfähiges Floß zu bauen. Doch das entstandene Gefährt kentert bei der ersten größeren Welle. Und so bleibt ihnen nichts übrig, als auf dem Hauptfloß auf ihren Tod zu warten. Am 17. Juli entdeckt einer der Überlebenden die Brigg Argus, die Teil des ursprünglichen Schiffsverbandes gewesen war. Die Besatzung der Argus ist entsetzt über den Zustand der Überlebenden. Ausgezehrte, hohlwangige Gespenster blicken ihnen entgegen. Die Haut großflächig, halb von der Sonne und halb vom Salzwasser aufgefressen. Unter Tränen holt man die Halbtoten an Bord. Nach beinahe 2 Wochen durchgehender Tortur können die Flößer endlich etwas essen, trinken und sich zum ersten Mal richtig ausruhen. 2 Tage später, am 19. Juli, das ist heute genau vor 208 Jahren, landet die Argus schließlich in Saint-Louis. Der Empfang ist zunächst herzlich und voller Anteilnahme. Der englische Gouverneur sowie zahlreiche englische und französische Offiziere heißen die Überlebenden willkommen. Sie werden dann im Hospital und teilweise bei französischen Zivilisten untergebracht und gepflegt. Wie wohltuend wäre es, die Geschichte an diesem Punkt enden lassen zu können. Die Überlebenden werden wieder gesund, fahren zurück nach der Heimat und leben glücklich bis an ihr Lebensende. Wie schön wäre das? Aber es geht nicht, denn das Sterben ist noch nicht vorbei. Für weitere 6 der 15 überlebenden Flößer kommt die Rettung zu spät. Sie sterben in Saint-Louis innerhalb weniger Tage an den Strapazen ihrer qualvollen Reise. Außerdem müssen wir noch schauen, was aus den anderen Überlebenden, die mit den Beibooten evakuiert worden waren, geworden ist. Am 13. Juli waren bereits die restlichen Überlebenden aus den Beibooten in der Stadt eingetrudelt. Allerdings ebenfalls in einem furchtbaren Zustand. Nachdem die Schaluppe, das größte der Beiboote, und da waren die meisten Menschen an Bord, in Sichtweite der Küste beinahe selbst gestrandet war und daraufhin fast eine Meuterei an Bord ausbricht, waren die über 60 Passagiere auf eigenen Wunsch am 6. Juli in Mauretanien an Land gegangen, über 320 Kilometer von Saint-Louis entfernt. Sie wandern nahezu ohne Proviant und Waffen durch die Wüste und auch wenn sie von einigen Beduinen aufgelesen werden, überleben nur 25 von ihnen. Da es keinen Bericht aus erster Hand über diese Wanderung gibt, sondern Jean-Baptiste Henri Savigny sie nur nach dem Hörensagen erzählt, sind genaue Zahlen und Schicksale nicht gesichert. Aber man kann angesichts der geringen Zahl an Überlebenden und ihrem kläglichen Zustand bei ihrer Ankunft im Senegal gewiss davon ausgehen, dass sie unter der Sonne der Sahara und in den Händen von Wüstennomaden, deren Sprache sie nicht sprechen, deren Bräuche sie nicht kennen und deren Ortskenntnisse sie nicht haben, ihren ganz eigenen Albtraum erlebt haben. Und dann sind da ja auch noch die 17 Menschen, die auf dem Wrack der Medusa zurückgeblieben waren. Zunächst scheint ihre Entscheidung, dort zu bleiben, richtig gewesen zu sein, denn das Wrack bietet Unterschlupf, Schutz vor der Sonne und auch nach der Abfahrt von den Beibooten und dem Floß genügend Proviant. Hätte man innerhalb der ersten 2 Wochen ein Schiff zu dem Wrack ausgesandt, hätten die Menschen die Tragödie zweifellos überstanden. Doch das Schiff kommt viel zu spät. Nur 3 Menschen leben noch. Die hohen Verluste unter den anderen Menschengruppen lassen vermuten, dass die eigentliche Tragik der Ereignisse womöglich gar nicht das Verlassen des Floßes ist, sondern vielmehr die Tatsache, dass jede andere Entscheidung, also das Verteilen der Menschen auf die anderen Boote oder so etwas, zu einer ähnlich hohen Zahl von Toten geführt hätte. Wie um das Leid der Toten und der Lebenden zu verspotten, sind die Boote mit dem Commodore de Chaumaret und den höheren 10.000 schon einen Tag nach der Evakuierung sicher und ohne jegliche Entbehrung in Saint-Louis angekommen. Fast 200 Menschen kommen nach dem Schiffbruch der Fregatte Medusa um. Und das Gewicht dieses Versagens dämpft jede Freude über die Rettung. Savigny schreibt: Einer von den Offizieren dieses zahlreichen Begrüßungszuges reichte uns seine Hand, die 14 Tage zuvor durch Loslassung des Schlepptaus uns das Herz wie mit einem Dolchstich durchbohrt hatte. Doch das ganze Ausmaß des Verrates offenbart sich erst, als die Überlebenden nach und nach erfahren, dass in all der Zeit, in der sie auf Rettung hofften und auf dem Floß um ihr blankes Überleben kämpften, nicht ein einziges Schiff ausgesandt worden war, um sie zu suchen. Die Argus hatte ausdrücklich nur den Befehl bekommen, entlang der Küste nach angelandeten Schiffbrüchigen zu suchen und die gegebenenfalls mit Waffen und Proviant zu versorgen. Nur dem eigenmächtigen Handeln des Kapitäns der Argus, dem das Schicksal der Menschen auf dem Floß sehr nahe ging, war es letztlich zu verdanken, dass das Floß schließlich gefunden wird. Ähnlich gleichgültig war man eben auch den Menschen auf dem Wrack der Medusa gegenüber. Man kümmert sich einfach in Saint-Louis nicht weiter um die Verlassenen. Erst als Commodore de Chaumaret einfällt, dass in dem Wrack ja noch 100.000 Francs in Gold liegen, die man womöglich bergen könnte, schickt er ein Schiff aus. Dass also noch 3 Überlebende vom Wrack der Medusa gerettet werden, ist nichts als Zufall. Doch niemand in Saint-Louis, weder die englische Verwaltung noch die Überlebenden selbst, stellt de Chaumaret zur Rede. Erst als Savigny und der Sekretär des designierten Gouverneurs sich mit einem Bericht über die Ereignisse sowohl an Bord der Medusa als auch des Floßes an die Behörden und eine antiroyale Zeitung wenden, erhält das ungeheuerliche Verhalten des Commodore Aufmerksamkeit. Er wird dann 1817 vor ein Kriegsgericht gestellt. Die Anklage lautet auf: erstens inkompetente, selbstüberschätzende Navigation, zweitens Verlassen eines Schiffes, obwohl noch Menschen an Bord sind. Nach dem Seerecht muss der Kapitän sein Schiff als letzter verlassen. Drittens der Zerfall des Schiffsverbandes. Viertens das Scheitern, die Fregatte nach dem Stranden wieder flott zu machen, also letztlich der Verlust des Schiffes. Und fünftens das Verlassen des Floßes. Nur in den ersten 2 Punkten wird er schuldig gesprochen, also inkompetente Navigation und vorzeitiges Verlassen des Schiffes, und zu 3 Jahren Kerkerhaft verurteilt. Zusammen mit Alexandre Couriard, dem anständigen Mann, der seine Arbeiter nicht allein auf dem Floß lassen wollte, überarbeitet Savigny seinen Bericht noch einmal und ergänzt ihn. Und 1817 wird er schließlich als Buch veröffentlicht und in mehrere Sprachen, unter anderem auch Deutsch, übersetzt. Im Nachgang der Ereignisse wird das Kriegsrecht außerdem dahingehend reformiert, dass militärische Beförderungen rein auf der Basis von Leistung und Erfahrung zu erfolgen haben. Dadurch soll gewährleistet werden, dass eben niemand mehr wie Commodore de Chaumaret durch Verwandtschaftsverhältnisse an einen so wichtigen Posten kommen. So sehr bewegt die Tragödie der Medusa die Menschen, dass ein junger Maler, Theodore Géricault, sich 1817 berufen fühlt, das Leid der Menschen auf eine monumentale Leinwand von 5x7 Metern zu bannen. Das resultierende Gemälde ist heute weltberühmt. Es hängt im Louvre und hat selbst viele Kulturgüter beeinflusst. Géricault selbst fertigte verschiedene Skizzen und Studien mit unterschiedlichen Motiven an, bevor er sich schließlich auf eines festlegte. Er wählte den Moment, als die Flößer am Horizont die Segel der Argus entdecken und ihr verzweifelt winken. Erst hier endet die Geschichte der Fregatte Medusa und der Menschen, die in der Obhut von Commodore de Chaumaret nichts als Leid und Tod fanden. Wenn man sich bemüht, etwas aus der Tragödie zu lernen, dann vielleicht, dass in hierarchischen Systemen das fragile Ego eines einzigen Mannes mit Macht ausreicht, um hunderte Menschen in unsägliches Leid zu stürzen. Und wenn am Ende nichts zu lernen ist, sondern vielleicht nur Mitgefühl und Anteilnahme bleiben. Ein oder zwei Gedanken an das Grauen, das die Passagiere der Medusa ohne eigenes Verschulden durchmachen musste, dann ist das auch viel wert. Denn wenn nicht vergessen wird, lebt ewig.